Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E ist aus ihrem Winterschlaf erwacht. Wir analysieren alle Ereignisse der ersten zwei Saisonrennen 2021 in Saudi-Arabien. Wie geht es Alex Lynn nach seinem Horrorunfall? Warum fahren die eigentlichen Hinterbänkler-Teams Dragon und Neo plötzlich um Rennsiege mit? Was kann Sam Bird nach seinem ersten Sieg mit seinem neuen Team Jaguar erreichen? Und muss sich das Fahrerlager vor einer Mercedes-Dominanz fürchten? Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Es ist vollbracht. Die längste Saisonpause in der Formel-E-Geschichte liegt hinter uns. Das Jahr 2021 hat mit einem richtigen Knallerwochenende in Saudi-Arabien begonnen. Das ist in gewisser Art und Weise vielleicht auch mehrdeutig. Darüber können wir nachher noch mal ein bisschen reden. Erstmal natürlich heute auf dem Plan der große Rückblick zum Diriyah E-Prix. Ich bin nicht alleine heute im Podcast-Studio. An den anderen Enden der Leitungen sind live zugeschaltet aus Hamburg Timo Pape.
Moin.
Und aus Ülpenisch bei Zülpenisch Tobi Wirz.
Guten Tag.
Und bei Svenja bin ich mir nie sicher, wo sie gerade ist. Wo bist du, Svenny? Erstmal hallo.
Hallo. Ja, ich bin in Nürnberg.
In Nürnberg.
Immer eigentlich.
Okay. Ja. Er ist immer so groß regional aufgestellt, jetzt noch ich aus Mainz dazu, alles als Ferngespräch und vor allem sind wir nicht alleine, sondern haben noch dazu unseren Chat, ein Live-Publikum, denn wie nach jedem Formel-E-Rennen haben wir eine Live-Aufzeichnung von unserem E-Pod, deswegen auch ein Küsschen in den Live-Chat, der momentan mitschreibt und live zuhören kann. Wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein wollt, nach dem Rennen, üblicherweise am Dienstag auf live.e-formel.de, da besprechen wir den, in diesem Fall Diriyah E-Prix, nochmal in aller Hülle und Fülle. Und auch das wollen wir heute tun. Timo, du warst beim letzten Mal schon dabei, hast dich wie ein Schnitzel gefreut. Und jetzt will ich wissen von dir, ob sich die Vorfreude gelohnt hat.
Oh, absolut. Also wir waren ja wirklich voller Vorfreude nach der langen Pause und haben dann wirklich jetzt ein Rennwochenende erlebt, das, glaube ich, so ziemlich alles geboten hat, was ein Formel-E-Rennwochenende bieten kann. Also wir hatten wirklich großartige Action auf der Strecke. Wir hatten Drama pur mit schlimmen Unfällen, die glücklicherweise alle gut ausgegangen sind. Wir hatten die ersten beiden Nachtrennen der Geschichte und ja, das Ganze drumherum in Saudi-Arabien gab auch noch einiges zu besprechen. Dazu das die Premiere von Sat.1. Also es war wirklich alles drin für Formel-E-Fans.
Es war ein rappelvolles Wochenende. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, gucken wir jetzt mal in den Rückspiegel und blicken auf das, was in der Formel-E in Diriyah passiert ist. Die Formel E hat ihren fliegenden Holländer. Nick de Vries dominiert die freien Trainings, das Qualifying, die Superpole und das Rennen am Freitag scheinbar nach Belieben.
Mit 29 Punkten holt er fast das Optimum aus dem Saisonauftakt raus und übernimmt damit die Meisterschaftsführung.
Edo Mortara und Mitch Evans komplettieren nach einem epischen Duell das Podium. Rast und Wehrlein machen die Top 5 komplett. Damit vier deutsche Antriebe unter den Top 5.
Keine Punkte hingegen für die Favoriten BMW und DS. Max Günther wirft seinen Boliden auf Platz 6 weg, während Antonio Felix da Costa und Jean-Éric Vergne schon im Qualifying sich gegenseitig behindern.
Der zweite Renntag beginnt mit einem folgenschweren Unfall nach einer Startübung für Edo Mortara, der sogar zum Gesundheitscheck ins Krankenhaus muss. An der Rennstrecke sprechen die Kommissare zwischenzeitlich Fahrverbote für Mercedes-Autos aus, weil die Unfallursache unklar ist.
Robin Freins gewinnt nach dem dritten Training auch das Qualifying und die Superpole nach einem gebrauchten Freitag die ersten vier Punkte für die Niederländer in dieser Saison.
Das Rennen entscheidet schließlich aber Neu-Jaguar-Pilot Sam Bird nach einem abwechslungsreichen Kampf gegen Ex-Teamkollege Freins für sich. Der E-Prix endet jedoch mit einer roten Flagge.
Denn zwischen Alex Lynn und Mitch Evans gibt es in der Schlussphase des Rennens einen schweren Unfall. Der Abbruch hat auch Konsequenzen für Jean-Éric Vergne und René Rast, die bis dahin nur einen Attack-Mode verwendet hatten und daher nachträglich bestraft wurden.
Am Donnerstag und Freitag sah alles danach aus, als müssten wir heute im E-Pod nur über einen Fahrer sprechen. Glücklicherweise ist dann ja doch noch am Samstag ein bisschen was anderes passiert. Trotzdem, für mich zumindest, das größte Thema, die Dominanz des Nyck de Vries in Diriyah. Mit schnellsten Runden in allen Trainings- und Qualifying-Sessions vom ersten Rennen. Ich habe mich während des Diriyah Epri, dem ersten Lauf, in seinen Teamfunk eingeschaltet. Ein wunderschönes Management, muss ich sagen. Mit enorm viel Ruhe, mit enorm viel Köpfchen. Das war, Tobi, eine wirklich gute Leistung von Mercedes und Nyck de Vries im ersten Rennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nyck de Vries ist ja nicht so oft, ich sag mal, schon erfolgreich in der Formel E gewesen. Aber es war doch sehr beeindruckend, wie er die Leistung gezeigt hat und dass er auch da absolut ruhig geblieben ist im Rennen selbst, obwohl er zum Teil doch unter doch größerem Druck, unter anderem von Pascal Wehrlein, stand.
Der hat jetzt zum Glück, möchten die Konkurrenten vielleicht sagen, nicht nur dominiert. Samstags eine schlechte Startposition gehabt wegen besagtem Qualifying-Verbot. Mehr dazu dann in ein paar Minuten. Damit hat er dann weniger Aussichten für das Rennen gehabt und damit nur in die Top 10 gefahren, in Anführungszeichen, nach einer beeindruckenden Aufholjagd. Der Rennsieg ging dann allerdings an wen ganz anderen, der gar nichts mit Mercedes zu tun hat, nämlich an Sam Bird. Der darf ganz und gar nicht untergehen, auch wenn sich alles um Nyck de Vries irgendwie nach diesem Wochenende dreht. Sam Bird als Rennsieger, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn das wahrscheinlich ein eigenständiges Rennen gewesen wäre, an einem ganz anderen Zeitpunkt, dann würden wir jetzt hier über Sam Bird als großen Dominator reden. Denn der hat's am Samstag auch wirklich allen gezeigt. Und unter anderem seinen ehemaligen Teamkollegen Robin Freins die Nase lang gemacht, in einem rundenlangen Duell gegen den Virgin-Piloten. Aber zurück zu Mercedes. Es gehen schon die ersten Diskussionen los, Timo. In Richtung Dominanz. Gibt's in der Formel 1 seit gefühlten Ewigkeiten. Müssen auch in der Formel E die Rivalen jetzt Angst vor Mercedes haben?
Also man hat ja heute tatsächlich öfter das Wort beunruhigend als Zitat gelesen in der Presse. Ich habe tatsächlich auch am Freitag so mir im stillen Kämmerlein gedacht, hoffentlich wird das nicht zu einseitig, weil wir haben das bisher ja zum ersten Mal jetzt in der Geschichte überhaupt erlebt, dass ein Fahrer alle Sessions gewinnt an einem Tag. Also das war wirklich pure Dominanz. Sowas hat man noch nicht gesehen in der Formel E. Und natürlich macht man sich da so Gedanken, aber wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel Stoffel van Dorn nicht ganz so gut klarkam am Wochenende. Und wir haben vor allem dann am Samstag gesehen, dass das Qualifying-System der Formel E, gut, in dem Fall war es jetzt eher das Startverbot für die Mercedes-Piloten, aber im Endeffekt das Gleiche. Die Mercedes-Fahrer sind von ganz hinten ins Rennen gegangen, zwangsläufig. Und das ist ja auch die Konsequenz, die man durch das Qualifying-Format hat in der Formel E. Was dann ganz schnell zeigt, okay, dann so übermächtig sind die Silberpfeiler auch nicht gewesen, dass sie sich dann durchs Feld pflügen konnten am Samstag, sondern dann irgendwo Richtung Punkte fahren. Und ich glaube, dass dieses System in der Formel E wird dafür sorgen, dass es trotzdem ausgeglichen bleibt.
Da kann man vielleicht sogar von Glück reden, dass dieses Qualifying-System die Fahrer aus Gruppe 1 benachteiligt. Es wäre ja sowieso auch Qualifying-Verbot hin oder her wahrscheinlich kein Megasprung zu erwarten gewesen von Nyck de Vries am Samstag. Denn nachdem er sich am Freitag als Meisterschaftsführender etabliert hat, hätte er natürlich in Qualifying Gruppe 1 rangemusst. Und das war am gesamten Diriyah-Wochenende ein Thema. Die Gruppe 1 hatte tatsächlich, wie wir schon in der Vorschau-Episode vermutet haben, sehr, sehr wenig Grip. Und meistens mussten sich die 6 Piloten, die in Gruppe 1 ran mussten, eher hinten anstellen in der Startaufstellung. Also ist jetzt egal, ob er Startverbot hatte im Qualifying oder wenn er in Gruppe 1 gefahren wäre. Es wäre wahrscheinlich sowieso auf eher eine hintere Startposition rausgelaufen. Was vielleicht aus sportlicher Sicht gut ist. Denn das, was am Freitag da passiert ist bei Nyck de Vries, das war schon wirklich einmalig. Und vielleicht haben ein paar HörerInnen ja sogar unsere Instagram-Vorschau geschaut. Da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, dachte ich danach, indem ich gesagt habe, Nyck de Vries, eines der größten Talente der aktuellen Rennfahrergeneration. Hatte ich kurz befürchtet, dass er jetzt vielleicht mir das Gegenteil beweist am Wochenende. Mitnichten. Svenja, glaubst du, Nyck de Vries hat, es ist sehr früh für dieses Gespräch, aber wenn er diese Leistung wiederholen kann, auch das Potenzial zum Titelanwärter nach nur einer Saison in der Formel E?
Naja, also wenn er das jedes Wochenende wiederholen kann, dann brauchen wir uns ja die Frage nicht stellen, ob er dann der Titelanwärter ist, weil dann ist das auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage ist eher, ob die Mercedes oder eher besser gesagt das auf jeder Strecke so dominant durchziehen können. Aber ich denke, das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ob das jetzt dieses Jahr schon ist, ist die andere Frage.
Er wurde ja jetzt heute sogar am Aufnahmetag, am 2. März, als offizieller Reservefahrer für das Formel-1-Team von Mercedes vorgestellt. Auch eine relativ interessante Brücke. Ich meine, Stoffel van Dorn war das ja auch schon vorher und ist immer zu den Formel-1-Rennen gereist und wäre eigentlich dann da gewesen, falls mal einer der Fahrer ausfällt und George Russell dann vielleicht auch nicht kann. Ich glaube, dass Nyck de Vries, um vielleicht mal langsam den Sack hier zuzumachen zu ihm, allen Kritikern, die er vielleicht gehabt hat in der Formel E, mit Nachdruck bewiesen hat, warum er da seinen Platz verdient hat. Es gab im vergangenen Jahr so ein paar Gerüchte aus der Küche, die sagten, vielleicht verliert George Russell ja sein Formel-1-Cockpit. Und damit Mercedes George Russell irgendwie beschäftigt hält, klang es hinter vorgehaltener Hand hin und wieder mal so, als könnten sie eventuell über einen Formel-E-Einsatz von George Russell nachdenken, anstelle von de Vries. Dass das vollkommener Quatsch ist, hat sich inzwischen herausgestellt, einerseits dadurch, dass George Russell weiterhin in der Formel 1 fährt, und dass das vollkommener Quatsch wäre, hat Nyck de Vries jetzt allen bewiesen, denn der hat sich wirklich toll in der Formel E eingefunden und in der Ria wirklich gezeigt, warum er dahin gehört. Ein anderes und etwas ernsteres Thema, das uns am Wochenende begleitet hat, waren wirklich ausgesprochen ungewöhnlich viele schwerere Unfälle. In der Formel E gibt es ja oftmals Kleinholz. Das ist eine Kontaktsportart. Es hat selten was mit eigentlichen Einsitzerrennen zu tun. Das ist oftmals Ellenbogen raus, wie im GT-Sport. Die Autos können das ab und man muss sich halt manchmal auf Straßenkursen einfach vorbeidrücken. Mit Vorbeidrücken hatten diese schweren Unfälle allerdings relativ wenig zu tun am Wochenende. Beide sind sogar im Krankenhaus geendet. Wir fangen, glaube ich, an mit dem schwereren Unfall, der auch zeitlich ein bisschen näher an uns dran liegt. Alex Lynn, das war ein großer Schreck am Ende vom Samstagsrennen. Da gab es erst gelbe Flaggen und dann das Safety Car, beziehungsweise kam erst eine Full Course Yellow und dann das Safety Car, dann sogar die rote Flagge. Im TV-Bild war nichts zu erkennen. Inzwischen wissen wir aber, Tobi, was passiert ist?
Ja, das hat die Formel E mittlerweile ja auch mit einem Video, das von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet wurde, veröffentlicht. Tatsächlich ist es so gewesen, dass abseits der TV-Bilder es eine Kollision gegeben hat zwischen Alex Lynn und Mitch Evans. Alex Lynn ist dabei von hinten auf Mitch Evans aufgefahren und ja, hat ihn so ungünstig am Hinterrad getroffen, dass sein Mahindra abgehoben, sich überschlagen hat und dann ja quasi kopfüber in die Auslaufzone gerutscht ist und da auch relativ hart noch in die Barriere eingeschlagen ist. Das waren schon beängstigende Bilder und verständlich, dass es im TV nicht gezeigt wurde. Das ist ja was sich in letzter Zeit so ein bisschen etabliert hat, dass man Unfälle nicht zeigt, bis dass man tatsächlich weiß, dass sie glimpflich ausgegangen sind.
Zum Glück. Wobei es in diesem Fall eventuell auch daran gelegen hat, der Kollege von The Race mal nachrecherchiert, vielleicht auch daran gelegen hat, dass zum ausgerechnet diesem Zeitpunkt gerade die Kameras gar nicht in diese Richtung gefilmt hatten. Denn kurz davor ist ja noch ein anderer Unfall passiert mit Günther und Blomqvist. Die waren im Fokus und außerhalb des Bildrandes ist dann Lynn auf dem Überrollbügel in die Barriere gerutscht.
Ja, man hat aber auch keine Bilder von dem Auto gezeigt, das da in der Auslaufzone stand. Da hätte man, mit Sicherheit auch draufhalten können, aber von dem hat man Abstand genommen. Wie gesagt, das war ja beim Unfall von Romain Grosjean in der Formel 1 Ende letzten Jahres schon ähnlich, dass man, wie gesagt, da komplett drauf verzichtet hat, bis das dann klar war, dass es dem Fahrer gut geht.
Das hat tatsächlich auch eine ganze Weile gedauert. Wir haben das nicht live im Fernsehen gesehen, dafür aber Fahrer befragt nach dem E-Prix. Unter anderem Maximilian Günther, der in diesen Unfall mit Tom Blomqvist, der kurz davor stattgefunden hat, involviert war. Der hat uns beschrieben, wie er ja den vorbeirutschenden Lynn gesehen hat.
Ich bin in der Auslaufzone mit beschädigtem Auto. noch gesessen und ja, habe dann links gesehen, wie der Alex überschlagen auf dem Halo liegend mit hoher Geschwindigkeit an mir vorbeirutscht und dann hart auch in die Reifenstapel einschlägt. Und natürlich sehr, sehr unschöner Moment. Haben uns da alle Sorgen um ihn gemacht, weil es wirklich nicht so toll aussah. Und ja, waren alle sehr erleichtert dann, als wir positive Nachrichten bekommen haben. Zeigt einmal mehr, wie sicher die Fahrzeuge sind. Und ja, von dem her, das Ganze zum Glück gut ausgegangen.
Inzwischen hat die Formel E, das hat Tobi gerade eben schon ganz richtig gesagt, ein Video von diesem Unfall veröffentlicht. Wenn ihr in die aktuelle Kapitelmarke klickt und sowas euch ansehen könnt, kommt ihr zu einem Artikel, wo wir dieses Video auch mal eingebaut haben. Linda wurde dann von dem Rettungsteam der Formel E geborgen und ist zum Check ins Krankenhaus gegangen und glücklicherweise ist er wohlauf und nur ordentlich durchgeschüttelt. Aber ihm geht's gut. Das ist die allerwichtigste Nachricht und die Nachricht, die das Fahrerlager wohl kollektiv hat aufatmen lassen, sodass man es über die ganze arabische Halbinsel gehört hat. Denn das war wirklich ein richtiger Schreck am Samstagabend. Es ist für so Diskussionen vielleicht noch zu früh, aber weil Lynn zum Glück gesund ist, ist es wohl okay, zu fragen, wer Verantwortung für diesen Unfall hat oder was man aus diesem Unfall vielmehr mitnehmen sollte. Denn das ist tatsächlich ein Crash von dem Kaliber, dass sich die FIA sicherlich mal ansehen möchte und analysieren mag, was da vorgefallen ist. Die erste Frage, die sich da für mich auftut, ist eine menschliche. Hätte der vermieden werden können, der Unfall, wenn beispielsweise Mitch Evans, ohne ihn jetzt verantwortlich machen zu wollen, per se und einfach von oben herab zu sagen, du bist verantwortlich. Aber hätte dieses ganze Drama vermieden werden können, Tobi, wenn Mitch Evans sich vielleicht nicht so stark verteidigt hätte?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich leider an der Stelle nicht zu 100% beantworten, weil es gibt halt nur diese eine Kameraeinstellung, da ist auch nicht klar zu sehen, was genau vor dem Unfall passiert. Was allerdings klar ist, dass es in der Vergangenheit doch häufiger vorgekommen ist, dass, ich sag mal, wenn ein Fahrer auf der Innenseite versucht, sich an einem anderen Fahrer vorbeizuschieben, dass der vorne liegende Fahrer dann ihm quasi vors Auto fährt und auf die Art und Weise den Weg abschneiden will. Und dass das bei den hohen Geschwindigkeiten, die Fahrzeuge schon mal haben und den geringen Abständen, die da eingehalten werden, auch schon mal schief gehen kann, glaube ich, sehen wir zum Glück nicht oft, aber doch durchaus das ein oder andere Mal. Deshalb wäre es möglich, dass er sich zu stark verteidigt hat, aber aus der Kamera auf Zeichnung, die es da gibt, ist das in meinen Augen nicht zu erkennen, nicht zu bewerten.
Was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, glaube ich, dass es eine enorme Ähnlichkeit gibt, wenn man sich eben diese Videos anschaut, von dem Unfall Evans-Lynn zum Unfall Piquet-Verne in Mexiko 2019. Auch da gab es eine rote Flagge, auch da ist ein Fahrer über das rechte Hinterrad aufgestiegen und abgehoben. Damals allerdings ohne den Überschlag. Da waren die Geschwindigkeiten vielleicht nicht ganz so hoch wie am Ende der längsten Geraden in Diriyah. Es ist halt der unglücklichste Ort auf der Stelle auch noch gewesen für so eine Kollision. Aber ganz im Ernst, also von der Unfallanatomie her sah das wirklich sehr ähnlich aus. Timo, glaubst du vielleicht, dass das eine Sache sein könnte, die man mit Blick auf das Gen-3-Fahrzeug der Formel E adressieren sollte? Die Fahrzeugkonstruktion?
Ja, sollte man. Und ich denke, dass die FIA sich das auch genau anguckt. Denn wir kennen die FIA seit vielen Jahren. Wenn es einen Kernwert gibt des Automobilweltverbands, dann ist es Sicherheit. Und da sind sie nach und nach immer wieder dran, jedes Jahr irgendwo Verbesserungen einzuspeisen. Und ich denke, dass sie auch beim Gen 3 Auto darüber sich Gedanken machen werden. Es gab ja noch andere Unfälle. Wenn ich auch an das Gen 1 Auto denke, damals erste Monaco E-Prix oder so, wir haben schon öfter gesehen, dass Autos aufsteigen, auch wenn das Heck da ein bisschen anders designt war. Aber vielleicht muss man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht das Hinterrad so auch gewissermaßen noch mehr einhaust, beziehungsweise eine stärkere Struktur dahinter gibt, um eben sowas zu vermeiden. Aber wer weiß. Also ich weiß nicht, wie weit sie sind mit ihren Konzeptentwürfen fürs Gen 3 Auto. Keine Ahnung, ob es zum... Ich denke, sie werden sich's angeguckt haben und werden jetzt auch nochmal evaluieren, ob es sinnvoll ist, da was zu machen. Aber grundsätzlich bin ich da eigentlich bei Tobi vorhin. Möglicherweise hätte das vermieden werden können. Unfall. Und sowas wird auch in Zukunft passieren.
Es hatte halt wirklich, vielleicht ist das auch so ein übliches Risiko bei Einsitzern, wie sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gebaut wurden. Ich meine, es sah halt auch noch aus, nicht nur wie Piqué und Wern in Mexiko 2019, sondern auch wie Mark Webber 2010 in Valencia. Damals am Heck von Heikki Kovalainen war das, glaube ich, im Tobi, hilf mir. War es ein Caterham? Wie hieß das Team damals? Ein Lotus?
Caterham, ist richtig.
Das sah auch ähnlich aus und hatte auch einen Überschlag zur Folge. Ein Kollege hat einen Unfall im US-Sport damit in Verbindung gebracht, der tödlich endete für Jeff Krosnoff, damals in dem Vorgänger der IndyCar-Serie. Es scheint tatsächlich so zu sein, als gäbe es da so vielleicht ein kleines, ich nenne es jetzt mal wirklich, Problem bei Einsitzern, wie sie in der Vergangenheit gebaut wurden, mit offenen Hinterrädern. Svenny, wie siehst du das? Ist das auch, also ähnlich, siehst du das ähnlich wie Timo? Ist das eine Sache, die die FIA sich anschauen muss, wenn sie das Gen 3 plant?
Ja, klar. Also, was ich aber dazu eigentlich vorher schon sagen wollte, ist, dass man schon sehen kann, dass sich dieser ganze Prozess von Fahrzeugsicherheit bei Unfällen schon gewandelt hat. Jetzt vor allem auch mit diesem neuen Halo-System, über den sich vor 2 Jahren alle so aufgeregt haben, dass er so hässlich ist, oder vor 3 Jahren. Ich glaube, ohne den wären schon manche Unfälle für die Fahrer deutlich schlimmer ausgegangen, als sie jetzt tatsächlich waren. Aber ich denke, dass das schon der Weg ist, den man weitergehen muss. Und wenn es da tatsächlich ein Konstruktionsproblem gibt, was sich durch mehrere Serien, durch mehrere Fahrzeugstrukturen zieht, dann muss man das auf jeden Fall weiterentwickeln. Da bin ich voll bei Timo.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass wir irgendwann, wie wir fast schon jetzt aufs Halo gucken. Früher, so vor 5 Jahren, haben wir gesagt, um Himmels Willen, geht gar nicht. Und heutzutage sagt man, wenn man sich vor allem die Formel-E-Fahrzeuge anguckt, um Himmels Willen, wie konnten wir jemals mit offenen Helmen fahren und ohne Halo-Bügel? Oder noch weiter zurückgedacht, um Himmels Willen, wie konnten denn in den 80er Jahren die Formel-1-Fahrer mit ihren Schultern aus dem Cockpit rausragen? Wie unsicher war das denn? Und eventuell könnte das auch eine Sache sein, die Formel-E-Fans in einigen Jahren sagen werden, über zum Beispiel offene Hinterräder bei den Fahrzeugen. Ich weiß nicht. Diese ganze Geschichte mit den Sicherheitsentwicklungen, die Svenny gerade angesprochen hat, finde ich ja enorm wichtig. Also, was sich da getan hat in den letzten Jahrzehnten mit Überlebenszelle aus Carbon und Überrollbügel, der nicht zerbrochen ist, nur eingedellt war, Halo aus Titan, das hat den Überrollbügel entlastet. Man muss fairerweise dazu sagen, das Halo ist zwar auf den Boden aufgekommen, das ist im Video ganz deutlich zu erkennen an den Funken, die da aufsteigen, aber der Überrollbügel hätte unter normalen Umständen jedenfalls so eine Art Box gebaut um den Kopf des Fahrers und hätte da auch seine Arbeit getan. Trotzdem, das Halo hat diese Arbeit gewissermaßen ein bisschen entlastet. Timo, da müssen wir wirklich dankbar sein für das, was im Motorsport in Sachen Sicherheit in den letzten Jahren passiert ist.
Absolut. Und das ist auch die perfekte Überleitung eigentlich zum nächsten Thema. Denn ich habe heute das erste Mal ein Foto gesehen vom Unfallfahrzeug von Mortara, von der Front des Fahrzeugs. Vielleicht holen wir da mal ein bisschen aus und blicken zurück, was passiert ist. Es gab ja schon vor dem Unfall von Alex Lynn einen sehr schweren Unfall. Und zwar im dritten freien Training ist Mortara bei einer Startübung, als die Zeit eigentlich schon rum war, quasi frontal mit 140 km/h und offenbar 50 G, also richtig Fliehkraft, eingeschlagen. Frontal an derselben Stelle, wo Alex Lynn auch später einschlagen sollte. Und da hat man auch gesehen, dass die Front komplett weg war, also der ganze Bereich der Nase, und dass ihm da nichts passiert ist mit den Beinen irgendwas, das ist schon echt erstaunlich. Auch mit Blick auf Daniel Abt in Mexiko damals war es ja ein ähnlicher Impact, wo er gesagt hat, früher wären meine Beine ab gewesen, heute sind die Fahrzeuge einfach so sicher, dass man so einen Unfall dann wirklich auch unverletzt überstehen kann.
für diesen Unfall, der ist passiert nach einem Starttraining. Das ist ja obligatorisch nach den freien Trainings. Zumindest einmal darf der Start trainiert werden. Da stellen sich alle Fahrzeuge auf der Startgeraden auf. Dann macht der Rennleiter die Startampel mehrmals nacheinander an und die Fahrer können ihre Software für den Launch-Modus, wie er sich dann nennt, konfigurieren, damit zum Beispiel die Autos ja vielleicht nicht zu viel rutschen, damit geschaut werden kann, wie gut kommen die Autos denn im Start zurecht. Und danach gab es einen Softwarefehler seitens Mercedes, wobei auch nicht so wirklich, vor allem seitens des Herstellers für das Brake-by-Wire. Da setzen die Teams ja einige die gleiche Technologie ein. Ich bin mir nicht ganz sicher an dieser Stelle, welches Brake-by-Wire-System Mercedes einsetzt. Magneti Marelli ist jedenfalls, soweit ich weiß, immer ein Kandidat, der nicht nur die Motoren, die Frontmotoren fürs Gen 3 entwickeln wird, sondern auch für unter anderem die Bremssysteme verantwortlich ist, die Softwareseite davon. Was ist genau passiert, Tobi? Wir wissen schon ein bisschen mehr von der FIA. Mercedes analysiert da selbstverständlich immer noch dran. Was ist so der Stand, den wir momentan wissen?
Also der Stand, den wir momentan wissen, ist, dass Edo Mortara, bevor es zu dem Aufprall kam, voll auf der Bremse gestanden hat, das Fahrzeug aber nicht verzögert hat. Es gibt Sensoren an den Bremspedalen, die genau das gemessen haben, dass er, wie gesagt, voll draufgetreten hat, aber keine Verzögerungswirkung kam. Was außerdem klar ist, ist, dass es einen Defekt in der Vorderradbremse gab. Da ist nämlich überhaupt kein Bremsdruck vorhanden gewesen. Normalerweise müsste in so einem Fall das System der hinteren Bremsen als Ausfallsicherheit einspringen. Und das ist aus irgendeinem Grunde nicht passiert bei Edo Mortara. Deshalb ging es einfach für ihn ohne Bremswirkung geradeaus in die Mauer. Und das war auch der Grund, weshalb die Rennkommissare den Mercedes die Teilnahme am Qualifying verweigert haben. Weil das Ausfallsystem ist dafür da, um im Notfall eingreifen zu können. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das Fahrzeug nicht sicher genug, um damit zu fahren. Mercedes hat da relativ schnell reagiert und hat ein Software-Update entwickelt innerhalb von wenigen Stunden, das auch von der FIA genehmigt wurde. Und das deutet ja darauf hin, dass da tatsächlich ein Problem mit der Software gewesen ist, was auch nur die Mercedes-Fahrzeuge gehabt haben. Und dass es ihnen glücklicherweise dann auch relativ schnell gelungen ist, da Abhilfe zu schaffen. Wie gesagt, an der Stelle auch möchte ich mich auch nochmal bei Mercedes bedanken, die sich da Mühe gegeben haben, uns Journalisten, ich sag mal, auf Stand zu halten und da auch direkt ein Statement abgegeben haben und uns da mit den neuesten Entwicklungen, ich sag mal, auf Stand gehalten haben, sodass wir da auch Bescheid wussten, woran es tatsächlich lag und dass wir da auch drüber berichten konnten.
Nach dieser Qualifying-Sperre, die dann tatsächlich bedeutet hat, dass De Vries, Van Dorn und Nato am Samstag nicht in die Qualifikation starten durften, hat die Mercedes-Software-Abteilung, das hat Tobi gerade eben schon erläutert, eben einen so guten Code der FIA präsentiert, dass es dann am Ende dann doch die Starterlaubnis gab. Die drei Fahrer sind auch an den Start gegangen. Svenny, Mortara hat es allerdings nicht geschafft. Das lag allerdings nicht daran, dass er bis zuletzt im Krankenhaus lag.
Nee, der war ja schon vorm Rennen schon wieder an der Strecke. Aber das Auto war einfach ein kompletter Totalschaden. Und deshalb konnte er gar nicht starten. Wobei es auch die Frage ist, wie er das psychisch geschafft hat, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich in meinem Auto sitze und ich drücke die Bremse und mein Auto fährt geradeaus, ich weiß nicht, ob ich mich danach nochmal so da mit dem Vertrauen wieder hätte reinsetzen können, direkt in ein Rennen rein, ohne mich jetzt da so im Training ein bisschen so drauf vorbereiten zu können. Also das wäre schon eine Leistung gewesen, wenn er das geschafft hätte.
Ja, das glaube ich, hätte wohl alles abverlangt von ihm. Jetzt hat er schönerweise ein bisschen Zeit, sich zu erholen. auch von seinen Rückenschmerzen. Das sind die einzigen, ja, man müsste sie dann wohl auch als körperliche Schäden bezeichnen, die da verblieben sind von dem Unfall. Die kann er jetzt auskurieren, kann sich vorbereiten mental auf das nächste Rennen. Es ist ja schönerweise für ihn etwas mehr als einen Monat hin, bis es nach Rom geht, sogar ziemlich genau einen Monat, bis es in Rom wieder an den Start geht. Bis dahin wird er hoffentlich fit sein. Und bis dahin ist Mortara hoffentlich wieder auf Höhe und wird in der Formel E für Venturi an den Start gehen können. Dann lasst uns doch mal in Richtung der sportlichen Seite des Wochenendes blicken. Vor allem im Qualifying gab es ja Sensationen. Das hat ja schon immer hohe Bedeutung gehabt in der Formel E. Mit den Straßenkursen, es ist schwer zum Überholen. Da muss man eigentlich ein gutes Qualifying-Ergebnis sich holen. Gerade in Diriyah, wo es ja eigentlich nur ein bis zwei Überholmanöverstellen gibt, da ist ein Qualifying-Ergebnis, was einen zumindest in die Top 5 bringt, enorm wichtig gewesen. Und schon im ersten Qualifying der Saison gab es wirklich Hochspannung. Der erste Teil von der Session, der verlief noch relativ normal. Es gab so die üblichen Grip-Probleme, klar. Die Strecke wird von Qualifying 1 bis 3 immer schneller. Und dann kommt die beinahe Sensation in Qualifying 4. Tobi, was ist da denn los gewesen?
Ja, wie du schon gesagt hast, die Strecke wurde immer schneller und die Piloten, die halt in der letzten Saison schlecht abgeschnitten haben, beziehungsweise die neu waren in der Formel E, hatten dann die besten Bedingungen. Und das hätten sie, ich sag mal, beinahe auch genutzt. Allerdings ist es dann so gewesen, dass nur Norman Nahto und Jake Dennis, die beiden, ich sag mal, Formel E-Debütanten, eine normale Runde haben abliefern können. Und dann hatte Sergio Sette Camara im Dragon einen Unfall in der Zielkurve. Und da sind dann gelbe Flaggen geschwenkt worden. Trotzdem sind Blomqvist, Cassidy und Müller voll auf dem Gas geblieben und haben sich, ich glaube, auf die Plätze 4 bis 6 qualifiziert. Allerdings hat die Freude nicht sehr lange angehalten, denn von allen drei Fahrern wurde die Rundenzeit gestrichen.
Und zwar wegen doppelt geschwenkter gelber Flaggen. Das ist international eigentlich das Zeichen für nicht nur vom Gas gehen, sondern mal so wirklich vom Gas gehen. Denn da ist es sehr gefährlich auf der Strecke.
Ja, genau so ist es. Ich sehe das, ich sag mal, vielleicht ein bisschen anders als viele andere Journalisten und oder Fahrer. Denn wie man ja vielleicht weiß, ich habe durchaus selbst das eine oder andere Mal als Marshall gearbeitet. Und als eine doppelt geschwenkte gelbe Flagge ist das höchste Warnsignal, was man als Marshall tatsächlich zur Verfügung hat. Hab dann mal kurz aus dem International Sporting Code, Anhang H ist das, den entsprechenden Abschnitt rausgesucht. Doppelt geschwenkte gelbe Flaggen bedeuten Strecke teilweise oder vollständig blockiert und oder Marshalls arbeiten auf oder an der Strecke. Die Fahrer müssen die Geschwindigkeit signifikant verringern, dürfen nicht überholen und müssen bereit sein, jederzeit die Richtung zu wechseln oder anzuhalten. Wie gesagt, das ist das höchste Warnsignal, was es laut International Sporting Code gibt. Und wenn ich dann in den Zeiten sehe, dass Nico Müller in der Runde mit 28,766 eine absolute Bestzeit im dritten Sektor gefahren ist, ich glaube, da ist nichts signifikant verringert worden und er war auch nicht bereit, jederzeit die Richtung zu wechseln oder anzuhalten. Der ist einfach Vollstrom weitergefahren.
Ja, aber natürlich mit der Angst, dass seine Rundenzeit eben nicht gewertet wird oder dass es keine Möglichkeit gibt, es zu wiederholen. Und ich finde, da muss die FIA oder die Formel E auch einfach mal eine ganz klare Regelung schaffen. Also in dem Fall Rennleiter Scott Elkins dann auch ganz klar sagen von vornherein im Drivers Briefing, wenn wir diesen Fall haben, ihr seid verpflichtet, vom Gas zu gehen, das wisst ihr. Und wenn ihr nichts dafür könnt, wie es in diesem Fall war, ihr habt nur eine schnelle Runde zum Qualifizieren, dann bekommt ihr danach noch die Chance. Das hat es ja in der Formel E auch öfter schon gegeben, dass dann, wenn es irgendwie abzusehen war, rote Flagge, Unfall auf der Strecke, dass dann alle die noch nicht ihre schnelle Runde angetreten hatten, sie nochmal die Chance bekommen haben. Und das hätte es hier meiner Meinung nach auch geben müssen. Nun haben aber alle Fahrer, alle Beteiligten eben nicht verlangsamt und damit eben den Regeln nicht entsprochen. Also sie können sich nicht wirklich beklagen, aber es muss einfach vorher eine klare Regelung geschaffen werden. Dass
genau, wie gesagt, die doppelt gelbe Flagge heißt halt deutlich langsamer fahren. Und wenn man nur diesen einen Versuch hat, ist es nicht fair, definitiv. Und da denke ich, muss man eine bessere Regelung finden. Wie gesagt, grundsätzlich dann mit der roten Flagge abzubrechen und den Fahrern dann nochmal eine zweite Chance geben, ist auf jeden Fall besser als so. Denn ja, wie man ja sieht, die Fahrer ziehen einfach weiter durch, wenn nicht gerade das Auto mitten auf der Strecke steht. Und beschweren sich dann nachher im Fernsehen darüber, dass sie eine Strafe bekommen.
Das ganze Drama vom Freitag wurde dann ja aber nochmal getoppt. Und das ist ja das eigentlich Verrückte dabei. Nachdem wir so viel über gelbe Flaggen geredet haben, wurde es dann am Samstag nochmal richtig heiß. Erst gab es diese Qualifying-Sperre für Mercedes. Und das hat so eigentlich den anderen Teams die Chance auf einen Einzug in die Superpole gegeben. Wie gesagt, wobei De Vries und Mortara jetzt aus Gruppe 1 vielleicht sowieso nicht super gewesen wären. Aber die andere große Story aus dem Qualifying war, die Teams verzocken sich immer wieder mit dem Timing. Das war schon am Freitag so, mit Jeff und Da Costa, die sich gegenseitig behindert haben, weil sie zu nah auf der Strecke unterwegs gewesen sind. Und dann, Timo, kam es am Samstag zum Super-GAU für Audi und Jaguar.
Ja, der Fehler, den wir schon so oft gesehen haben, auch beispielsweise in Berlin letztes Jahr, dass sehr stark gepokert wird. René Rast hat es dann später auch erklärt. Man will so spät wie möglich seine schnelle Runde antreten, weil natürlich die Streckenbedingungen immer besser werden dadurch. Und deswegen ja, fährt man so spät wie möglich raus, verzögert auf der Strecke, so dass es am besten gerade so hinkommt. Aber die Fahrer bekommen eben auch immer aufs Ohr gesagt, wo sie aktuell sein müssen, wie sie in der Zeit sind. Und Rast hat dann auch erklärt, so hat es war schon knapp und dann hat vor ihm noch ein Fahrer, ich weiß nicht, wer es genau war, hat Roland, genau, stimmt, da hat er sich ja noch später so drüber aufgeregt, hat kurz gebremst und dann hat Rast schon gesagt, okay, jetzt kann ich es selbst mit Flat-Out, also selbst mit Vollstrom, kann ich es nicht mehr rechtzeitig über die Ziellinie schaffen. Und tja, dann gab es die Konsequenz, nämlich keine Rundenzeit. Das galt für ihn und eben für Mitch Evans war es, glaube ich, ne? Mhm. Die beiden, also ohne Rundenzeit im Qualifying, absolut der Super-GAU. Denn wie wichtig das Qualifying in der Formel E ist, wissen wir. Und vielleicht ist es doch dann irgendwie sinnvoller, wenn man die ein, zwei Sekunden sich nimmt, dadurch vielleicht eine schlechtere Strecke vorfindet, aber zumindest irgendwo im Mittelfeld sich qualifiziert als ganz hinten. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, dass da immer so extrem gepokert wird, wie es jetzt wiederholt eben passiert ist und schiefgegangen ist.
Und es ist halt auch einfach in meinen Augen keine Entschuldigung zu sagen, wenn der Roland da so langsam fährt, da bin ich ja machtlos. Wer bei der Boxenausfahrt schon nur 5 Sekunden als Puffer einplant, der muss in meinen Augen damit rechnen, dass irgendwas schiefläuft, gerade in der Formel E, wo alle natürlich bis ans Ende der Session warten wollen, weil da die Bedingungen am besten sind und weil natürlich die Autos vor allem die Strecke sauber putzen und den ganzen Staub, der sich auf der Ideallinie abgelagert hat, zur Seite räumen. Aber es ist einfach, ich meine, Audi geht jetzt auch nicht in ihr erstes Formel E-Wochenende und Jaguar noch viel weniger. Wenn die so wenig Puffer einplanen, dann sind sie, glaube ich, selber schuld. Alternativ könnte man ja auch einfach diese 200 kW Aufwärmrunde ausfallen lassen oder 235 sind das, glaube ich, in der Aufwärmrunde in Anführungszeichen ausfallen lassen und dann direkt mit 250 kW fahren. Das macht Alex Sims immer wieder. Das hat er schon bei BMW gemacht und den Eindruck habe ich auch bei Mahindra jetzt in diesen zwei Rennen gewonnen. Der ist einer, der sehr gerne einfach vollkommen unbeeindruckt von allem, was sonst passiert, losfährt, seine Runde setzt mit 250 kW und dann ist gut. Und bei Sims gab es so ein Drama nie, es ist so eine Abwägungsgeschichte selbstverständlich zwischen Risiko und dem Reward, den man daraus kriegt. Und das Risiko ist sehr hoch und der Gewinn ist potenziell 2/10 groß. Jetzt hast du aber die Entscheidung zwischen 2/10 langsamer auf deiner 250 kW Runde Vielleicht sind es auch 6 Zehntel oder sowas. Das ist dann schon ein bisschen größer. Oder halt gar keine 250 kW Runde. Wie seht ihr das?
Also ich bin da voll bei dir. Also wenn die machen das schon so lange, wenn sie das nicht hinkriegen, dann müssen sie halt von ganz hinten starten. Das ist dann halt auch irgendwie das Einzige, womit man sie dann vielleicht auch mal kriegt, dass sie es irgendwann lernen. Aber kein Verständnis für sowas. Wobei ich diese Sims-Strategie, also die kann man machen. Das hat ja, wir hatten das in der DTM immer gemacht. Ich glaube Rockenfeller oder so, Tobi. Ich glaube, du bist da in der Saison, wo er Meister geworden ist. Und das kann man schon machen, wenn man darauf steht, vor der Nase halt kein Auto zu haben. Aber du willst ja eigentlich schon möglichst weit hinten fahren, dass du halt noch ein bisschen besseren Grip kriegst, wenn da schon die anderen schon mal einmal drüber gefahren sind. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, das so weit wie möglich rauszuschieben und auch noch eine Runde mit weniger Leistung zu fahren. Aber nur 5 Sekunden oder wie viel du gesagt hast, Puffer einzuplanen, das ist ja, also, da habe ich kein Mitleid mit, wenn sie dann von hinten fahren müssen.
Vor allem, Roland ist am Freitag im Qualifying schon eine halbe Sekunde vor Ablauf der Zeit in Gruppe 1 über die Linie gegangen. Haben die das nicht mitbekommen? Die wussten doch genau, was Roland vorhat. Und wenn sie dann wissen, wir sind hinter dem Zeitplan zurück, dann die Wahl zu haben, entweder gar keine 250 kW Runde oder aber wir verzichten auf die zweite Einführungsrunde mit weniger Leistung, müsste doch eigentlich klar sein, wofür man sich entscheidet. Wie gesagt, dass Roland sich nicht beeilt, damit die hinter ihm auch noch schnell drüber kommen, denke ich, hätte allen klar sein sollen. Und dass er auch verhindert, dass die Leute an ihm auf der Strecke vorbeigehen, genauso.
Und dann kam ja noch der große Held der Gruppenphase hinten dran. Das war ja nicht nur die größte Geschichte aus dem Qualifying, müsste man vielleicht denken. Aber in Qualifying Gruppe 2, Oliver Turvey für NIO mit dem Einzug in die Superpole. Und das dann neben seinem Teamkollegen Tom Blomqvist in seinem zweiten Rennen für NIO und den beiden Dragons. War das überraschend für dich, Svenny?
Also als ich es gesehen habe selber, dass 2 NIOs und 2 Dragon in der Superpole waren, hat es mich fast von meinem Stuhl hier gehauen im Wohnzimmer. Wobei jetzt im Nachhinein betrachtet, war es jetzt doch nicht mehr so überraschend, weil man hat ja am Freitag schon gesehen, dass die in der letzten Startgruppe und vor allem auch Nico Müller, wenn seine Zeit gezählt hätte, das in die Superpole geschafft hätten. Von daher, man hätte das schon, wenn man sich mit sowas beschäftigt, hätte man das schon auf dem Zettel haben müssen. Aber mich hat es im ersten Moment hier richtig vom Stuhl gehauen. Ich habe mich sehr gefreut, weil das ist mal was anderes. Sieht man nicht so oft auch hinterher, dass Kamara oder Sete Kamara dann hinterher sogar auf 2 gefahren ist. Also das war schon beeindruckend.
Absolut. Der hat mir schon in Berlin damals so gut gefallen, in seinem ersten Formel-E-Rennen oder in seinen ersten 6 Formel-E-Rennen vielmehr in Berlin. Der ist bei dieser One-Lap-Pace immer richtig gut dabei gewesen, Sete Kamara. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Dragons alter Antrieb, die sind ja mit ihrem 2020er Motor noch gefahren in die Reha, der war schon im vergangenen Jahr im Qualifying für gute Positionen gut, aber war dann halt ineffizient im Rennen. Und das haben wir dann auch wieder gesehen tatsächlich, wenn es dann an den Rennstart ging am Samstag. Die haben sich noch ganz gut gehalten, die Underdogs, nenne ich sie jetzt mal, von NIO und Dragon. Es ging schon eher nach hinten als nach vorne. Aber dann haben sie eine ganze Menge Glück gehabt. Mit vielen Unterbrechungen und natürlich auch mit der roten Flagge ganz am Ende. Aber ganz im Ernst, Timo, Glück gehört auch so ein bisschen dazu, oder?
Ja, das Glück ist mit den Tüchtigen. Also man hat es ihnen ja gegönnt in dem Fall. Aber Daniel Abt hatte das in der RANSAT 1 Übertragung auch schon mal angedeutet. Sette Kamara ist einer, der sehr früh sehr viel Energie einsetzt im Rennen. Also wenig haushaltet und damit eigentlich nicht bis zum Rennende kommen kann. Er war ja so schon immer so 1% oder sowas unterhalb der Konkurrenz unterwegs und hat dann natürlich sehr stark davon profitiert, dass das Rennen vorzeitig abgebrochen wurde, dass die letzten Runden eben auch im Schritttempo stattgefunden haben, ohne dass es dann später noch einen Abzug gab, denn das Rennen war eh vorbei. Also die haben schon viel Glück gehabt. Ich bin sehr gespannt auf den neuen Antrieb, denn der wird ja höchstwahrscheinlich jetzt zum Rom-E-Prix dann kommen. Mit Bosch als neuen Partner dabei, die dieses ganze Thema Energiemanagement neu aufrollen, also mit neuer Steuerungssoftware und so weiter. und beim aktuellen Antrieb eben auch schon ein bisschen was mitgemacht haben, auch wenn es jetzt kein eigener Bosch-Antrieb ist. Aber ich denke, die werden da in Sachen Effizienz sicherlich einen Schritt nach vorn machen. Und ja, dass sie auf einer Runde schnell sind, haben wir jetzt wieder mal zum wiederholten Male gesehen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Dragon hat so viel Schelte bekommen von uns in den vergangenen Jahren, weil sie nie so ein Team waren, was sich wirklich gut präsentiert hat. Aber das war jetzt mal wirklich eine Glanzleistung von Dragon. Es war dann später auch tatsächlich das erste Rennen, das Dragon mit beiden Autos in den Punkten beendet hat, seit Punta del Este 2018. Also eine gefühlte Ewigkeit her. Nio, das ist auch noch erwähnenswerte Statistik, hat in Diria so viele Punkte gesammelt, wie in den letzten 27 Rennen zusammen. Also das war mal wirklich eine Ansage von den beiden. Gerne mehr davon. Die nächste Node in unserem Formel-E-Podcast-Plan ist überschrieben mit dem Titel »Die Audis schlagen zurück«. Im letzten Jahr waren wir, müssen wir ehrlich sein, bei Audi immer so, naja, also die hatten ein Auto, das war gut genug fürs vordere Mittelfeld und gelegentliche Podien, aber wenn wir ehrlich sind, war da nicht viel mehr drin für Audi in der vergangenen Saison. Dieses Mal sind sie offenbar ein bisschen stärker. In Valencia sahen sie noch nicht so gut aus, aber Svenja, ja anders als in Valencia, fand ich sie wirklich solide dieses Mal. Bisschen besser als erwartet, oder?
Ja, also die Audis auf jeden Fall, vor allem die René Rast. Wir haben es ja zusammen in unserem Insta-Live schon thematisiert und haben uns gefragt, wie gut er eigentlich gegen die Grassi dastehen wird, der ja mit Formel-E-Erfahrung um sich schmeißen kann wie kein anderer. Und ich muss sagen, das war schon sehr erstaunlich. Also hat mir gut gefallen, auch von Degrassi. Also es war, hat jetzt nicht so krass vom Hocker gerissen, wie jetzt zum Beispiel ein Podium von Robin Freins oder so. Aber ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum letzten Jahr, würde ich sagen, Stand heute.
Ja, ich finde, der Freitag, der gehörte so ein bisschen dem Werksteam. Und der Samstag dann den Kunden-Virgins. Es ist ja am Ende aber immer das gleiche Auto mit dem gleichen Antriebsstrang. Degrassi hat in beiden Rennen 7 Plätze aufgeholt. René Rast am Freitag mit Platz 4 und schnellster Runde auch ein tolles Ergebnis in meinen Augen gesammelt. Dann kam halt leider diese Timing-Blamage am Samstag. Dieses ganze Diria-Wochenende macht Lust auf mehr mit Blick auf Audi. Timo, was glaubst du, können die denn in diesem Jahr erreichen mit dem neuen Auto?
Puh, schwierige Frage. Also wir haben jetzt gesehen, klar, im Qualifying sowieso hat Rast schon bewiesen, dass er gut drauf ist, hat aber auch eine gute Gruppe. Aber wir haben das durch die Bank gesehen, auch bei Nick Cassidy, der sich das ganze Wochenende blendend präsentiert hat. Leider punktlos geblieben am Ende, bei seinem Debütwochenende, aber richtig schnell unterwegs und gut. Und haben es aber vor allem gesehen bei Robin Freins dann im Rennen am Samstag, wie effizient das Auto auch ist. Also er konnte nicht ganz mithalten mit dem Jaguar über die ganze Distanz. Die haben sich ja wirklich Saures gegeben ohne Ende, die beiden alten Teamkollegen mit Sam Bird, der jetzt ja für Jaguar fährt. Aber ich glaube, Audi kann sowohl im Quali als auch im Renntrim schon ein Wörtchen mitreden, wenn es um die ersten Plätze geht. Ich glaube, es ist wichtig, dass Lucas Degrassi langsam, na gut, wir kennen das Thema seit 6 Jahren, er ist einfach kein Quali-König. Da gibt es selten mal Highlights von ihm. Aber ich glaube, alle drei anderen haben das Zeug, in der Qualifikation auch wirklich ganz vorne reinzufahren. Und kommt ein bisschen immer darauf an, in welcher Gruppe sie unterwegs sind. Dadurch, dass jetzt gerade auch Cassidy und auch Degrassi noch nicht so viele Punkte geholt haben an dem Wochenende, wird das, glaube ich, in Rom besser laufen für sie. Also die habe ich schon auf dem Zettel für die Top-Ergebnisse in Rom.
Der einzige Audi-Fahrer, der ein Podium erreicht hat, war dann allerdings der Kunden-Audi von Robin Freins. Tobi, könnte das wieder mal zur Gefahr werden, das schnelle Kundenteam Envision Virgin Racing?
Was heißt zur Gefahr? Also ich sehe Virgin genauso als Titelkandidat, ich sag mal, wie das Audi-Werksteam. Ja, auch die fahren mit, um zu gewinnen. Und ich denke, Robin Freins hat gezeigt, dass er doch definitiv das Zeug in dieser Saison dazu hat. Und klar, natürlich.
Und Und jetzt müssen wir, während wir langsam aber sicher auf die Zielgerade von der Diriyah-Analyse abbiegen, noch über zwei andere Teams reden. Wir haben Audi und Virgin jetzt hinter uns gelassen, haben am Anfang Mercedes und Jaguar angeschnitten, die die Rennen gewonnen haben letztendlich. Ein Team, das wir alle auf der Liste hatten, war eigentlich DS Tachita. Die sind zwar immer noch mit dem alten Motor an den Start gegangen, es war also auch für Tachita das Abschiedsrennen vom 2020er Antriebsstrang. Am Samstag waren die beiden ganz gut auf dem Vormarsch, die zwei Fahrer, Antonio Felix da Costa, amtierender Meister, und Jean-Éric Vergne, seines Zeichens ebenfalls zweimaliger Formel-E-Champion, bis die sich mal wieder in die Kiste gefahren sind. Was war denn da los, Tobi?
Das ist, das zieht sich, ich sag mal, wie so ein roter Faden eigentlich durch die letzte Zeit. Das hat ja auch in der vergangenen Saison so angefangen, dass die beiden sich nicht grün darüber sind, wer eigentlich die Vorfahrt hat. Das ist Antonio Felix da Costa hat da gesagt, dass er das gar nicht näher kommentieren will, sondern man will das intern besprechen. Man hat den Eindruck, dass da zwei Ego-Tiere aufeinandertreffen und die direkt von Anfang an zeigen wollen, dass sie für den anderen nicht freiwillig nachgeben. Und das ist was ich sag mal, die Chancen für die beiden in dieser Saison, um die Meisterschaft mitzufahren, doch durchaus gefährden könnte.
Ja, weil diese Duelle natürlich so eine ganze Dominokette anstoßen. Es ist halt nicht nur ein Duell, was auf der Strecke mal ein bisschen Zeit kostet, sondern sie wären halt beide in der Mauer um Haaresbreite gelandet. Und so Duelle kosten natürlich Energie. Das hätte eventuell sogar noch zum Angriff auf die ersten zwei Positionen gereicht am Samstag, wenn sie sich halt nicht gegenseitig in die Karre gefahren worden wären. Es ist ganz viel Hypothese und hätte, wäre, wenn. Aber um es mal ein bisschen im Springer-Style zu formulieren, Timo, eskaliert das Teamduell erneut? Braucht Herr Cheetah ein bisschen besseres Stallordermanagement vielleicht?
Wir hatten jetzt ja länger eigentlich keinen Clinch zwischen den beiden, weil es in der letzten Saison meiste Zeit, gerade in der zweiten Saisonhälfte in Berlin, dann relativ deutlich war. Es war klar, Felix da Costa wird's machen und hat hier jetzt auch den Vorrang, um den Titel eben einzufahren fürs Team. Jetzt hatten wir mal wieder die Situation, dass beide quasi bei null Punkten stehen und Vergne natürlich auch jetzt zeigen will, letztes Jahr war ein Ausrutscher, ich bin die Nummer 1 im Team, wie es die letzten zwei Jahre davor auch war. Von daher, das ist so ein bisschen jetzt neu ausloten, wo sind die Grenzen, und ich denke, dass Mark Preston als Teamchef da mit den beiden auch ein ernstes Wörtchen geredet hat, auch DS als Hersteller dahinter. Natürlich kriegst du das aus denen nicht so richtig raus. Ich habe in der Situation zum Beispiel Vergne ganz klar vorne gesehen und würde ihm auch keine Schuld ankreiden. Felix da Costa war in jedem Fall der dagegen gehalten hat und auch länger auf dem Gas geblieben ist, als es sinnvoll ist, selbst gegen andere Gegner, nicht nur gegen den Teamkollegen. Von daher glaube ich, dass Preston da sicherlich auch mit Felix da Costa ein Wörtchen gesprochen hat und ja, dass sie sich dann eben in Zukunft ein bisschen besser dran halten. Aber ich weiß nicht, ich glaube, man wird es nie ganz ausschließen können. Wir haben es so oft gesehen, dass die beiden relativ ähnlich unterwegs sind, weil sie eben auf einem gleichen Level fahren und vorne dabei sind und dann hin und her tauschen mit Attack Mode. Es ist halt echt schwierig, sowas zu managen. Ich glaube, das wird man nie ganz ausschließen können.
Ein anderes deutsches Team, das in Diriyah dabei gewesen ist und jetzt im Rückblick wahrscheinlich sagen dürfte, wären wir mal lieber zu Hause geblieben, BMW. Der einzige Rennstall, der nach dem Auftaktwochenende in Saudi-Arabien punktlos ist. Alle anderen haben Zähler gesammelt und BMW blieb punktlos. Man könnte vielleicht Jack Dennis noch ein bisschen Welpenschutz geben, sein erstes Rennen, sein zweites Rennen. Da wurde er auch noch rausgenommen aus dem E-Prix nach einem Unfall mit Pascal Wehrlein, der doch ein bisschen übermütig da sich an ihm vorbeidrücken wollte. Es war kein super Wochenende für Dennis, aber es ist halt BMW. Früher oder später müssen die Punkte kommen. Das würde er sich für Rom auf jeden Fall vornehmen. Aber was um alles in der Welt war denn auf der anderen Seite der Garage los? Bei Maximilian Günther. Am Freitag mit einem Fahrfehler unterwegs gewesen und dann in die Wand. Das kann passieren. Schwamm drüber, ist ärgerlich. Und am Samstag, wir haben den Unfall vorhin schon mal angeschnitten, der Unfall mit Tom Blomqvist. Erst wollte er sich verteidigen gegen Roland, dann trifft der Blomqvist, scheidet damit aus. Bevor wir, glaube ich, über Maximilian Günther am Wochenende in die Reha reden, der wahrscheinlich das schlechteste Wochenende seiner ganzen Karriere da erlebt hatte, würde ich vorschlagen, hören wir erstmal selbst, was Max zu seinem Wochenende als Fazit zieht.
Natürlich sehr enttäuschend und bitter. Die Tage in Riad war sicherlich nicht der Saisonauftakt, wie man sich ihn vorstellt. Aber ja, so ist es halt manchmal im Motorsport, vor allem in der Formel E. Wir haben einfach viele Dinge nicht zusammengepasst für uns die Tage. Ich glaube, ein Kernproblem war, dass wir mit dem Asphalt, mit den neuen Streckenbedingungen einfach nicht zurechtkamen. Und deshalb im Qualifying schon nicht schnell genug waren und ja, dann auf Platz 9 und 11 gestartet sind, was jetzt trotzdem aber noch eine, sag ich mal, akzeptable Ausgangslage war, um einige Punkte mitzunehmen. Und erstes Rennen war dann eigentlich gut, haben da einige Plätze gut gemacht, lag auf Platz 6 mit guter Energie. Habe dann aber leider im letzten Renndrittel in Turn 2 innen die Mauer touchiert und war dann anschließend Passagier und bin dann sehr hart in Turn 3 eingeschlagen, wodurch dann natürlich dieses Rennen und dann auch der zweite Renntag beeinflusst war, nachdem wir die Batterie dann erst sehr kurz bekommen haben, kurz bevor dem dritten freien Training, halbe Stunde davor. Und auch nur noch mit einem Reifensatz für den zweiten Renntag unterwegs waren. Aber ja, dennoch, wie ich gesagt habe, von Platz 11 jetzt eine Ausgangslage fürs Rennen, die okay war. Und ja, dann in dem Rennen nicht die Fortschritte gemacht, wie wir es uns erhofft hätten. Trotzdem, ein paar Punkte waren sicherlich drin in dem Rennen. Unabhängig von den ganzen Strafen, die dann ohnehin noch kamen im Nachhinein. Und aber das Rennen war dann leider vorbei nach dem Vorfall, nach dem Fight mit dem Ollie Roland und dann dem Kontakt mit dem Tom Blomqvist. Und ja, natürlich sehr, sehr schade und bitter, diese drei Renntage dann so zu beenden, mit 0 Punkten abzureißen. Aber ja, so ist leider der Sport, der Motorsport und vor allem die Formel E. Das ist einfach ja part of the game. Wir werden ja jetzt einfach mit kühlem Kopf das Ganze analysieren, aufarbeiten und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir sehr stark zurückkommen werden nach diesem Auftakt und haben sehr viel Qualität im Team und von dem her mache ich mir da überhaupt keine Gedanken und ja, wir freuen uns jetzt schon und sind sehr motiviert für das nächste Rennen für Rom. Und so ist im Endeffekt mein Überblick übers Wochenende.
Jetzt ist es ja so, dass der Druck auf Günther trotz allem dann doch relativ hoch ist. Es ist eine ganze Menge schiefgelaufen, das kann man, glaube ich, nicht unterschlagen. Aber er ist halt nun mal jetzt der Teamleader und es ist die letzte Saison für BMW als Werksmannschaft und so weiter. Tobi, auch nochmal so eine etwas provokante und steile These. Wie hoch ist der Druck tatsächlich für Maximilian Günther?
Ich glaube, der Druck ist tatsächlich sehr hoch. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob man da jetzt zwei Fehler, die er gemacht hat, vielleicht ein bisschen überbewertet. Aber im Vergleich zu anderen Fahrern hat er, ich sag mal, zwei Fehler zu viel gemacht. Das wären beide Male sichere Punkte gewesen. Denn am Freitag lag er auf dem 6. Platz und am Samstag hat er einen Angriff von Oliver Roland abgewehrt und der ist nachher 7. gewesen in der Endwertung. Wenn er den 6. und den 7. Platz mit nach Hause genommen hätte, dann sähe das jetzt schon mal ganz anders aus. Dann hätte er 14 Punkte auf der Habenseite. So sind es 0 und das ist kein guter Saisonstart. Ich drück's mal so aus.
da könnten natürlich auch noch ganz viele andere Faktoren reinspielen. Er ist halt nicht nur der Teamleader eventuell und es ist halt nicht nur die letzte BMW-Saison, sondern da hängt natürlich auch noch eine ganze Menge andere Faktoren dran, Svenny, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass er dieses Jahr, dass es dazu kommt, dass halt BMW sagt, nee, wir machen Formel E nicht mehr, dass er sich halt, wenn er bei BMW bleiben will und weiß, wie bei Andretti die Situation ist, weiß man ja nicht. Ob er da jetzt 100% sicher ist, wage ich zu bezweifeln, auch wenn er es jetzt gut gemacht hat bisher. Aber da muss, glaube ich, schon ein bisschen mehr noch kommen, wenn er sich wirklich als Teamleader, wie du so schön gesagt hast, beweisen will. Also aber man muss auf der anderen Seite sagen, er ist auch noch sehr jung. Also man kann ihm jetzt auch nicht zu viele Vorwürfe rein. Er ist nicht so in dem Alter von, ich sag jetzt mal böse, Da Costa oder so, die halt schon ein paar Jährchen mehr im Motorsport hinter sich haben. Nein, Tobi, ich habe bewusst nicht Tobi weh gesagt. aber weißt du, es fehlt halt einfach nur so die grundlegende, also nicht die grundlegende, also die, wie es sich so wirklich in so hochklassigen Serien, wie man da zu soliden Punkteergebnissen kommt. Und ich glaube, da fehlt ihm einfach noch ein Jahr und deshalb sollte man das jetzt auch nicht zu sehr überbewerten. Vielleicht wollte er auch einfach zu viel. Er wollte zeigen, dass er es kann und er wollte wahrscheinlich auch BMW noch einen schönen Einstand in die letzte Saison bescheren und hat sich wahrscheinlich ein bisschen übernommen.
Wobei er ja in der vergangenen Saison auch 2 Rennen gewonnen hat. Also ganz so ein
Rookie
ist er auch nicht. Timo, was ist denn deine Meinung dazu? Sind wir ein bisschen zu hart mit Günther die vergangenen Minuten umgegangen? Ist es vielleicht gar nicht alles so schlimm?
Ich bin auch so hin und her gerissen. Also er hat selbst sich so ein bisschen den Druck natürlich gemacht durch seine Erfolge in der letzten Saison, dadurch, dass er 2 Rennen gewonnen hat und vor allem in was für einer reifen Manier er das geschafft hat, hat er natürlich jetzt klar diese Rolle des Teamleaders inne und hatte letztes Jahr natürlich mit Alexander Sims auch noch einen Teamkollegen, der auf einem ähnlichen Niveau war, vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem ein ähnliches Niveau, hatte ja auch gewonnen beim Saisonauftakt und der vor allem auch viel Erfahrung hat. Also der Druck hat sich so ein bisschen auf beide Fahrer verteilt. Jetzt liegt der Druck vor allem eben auf Max Schultern und er hat es ja angesprochen, BMW hatte zu kämpfen mit den neuen Asphaltbedingungen, also mit der neu asphaltierten Strecke in der Ria. Das Auto lag unruhig, hat man auch hin und wieder gesehen in der Bergabpassage. Also ich wundere mich so ein bisschen, weil im letzten Jahr war der BMW ja extrem stark in der Ria. Fakt ist, Max hat eben diese beiden Fehler gemacht, was natürlich nicht so sein sollte, gerade in 2 Rennen hintereinander, was schade ist. Aber klar, jeder macht mal solche Fehler, das ist irgendwo menschlich und wichtig wird einfach sein, dass er jetzt in Rom, und dadurch steigt natürlich der Druck auch wieder, sich nicht wieder so einen Fehler erlaubt. Vielleicht das Risiko ein bisschen runterfährt, aber ohne Risiko kannst du halt auch keinen Blumentopf gewinnen in der Formel E. Also es ist eine Krux. Er muss jetzt einfach irgendwie die mentale Stärke finden, die Konzentration dann hochhalten und er hat in Rom ja auch schon gezeigt, dass er extrem gut klarkommt auf der Strecke. Also ich bin da fest davon überzeugt, dass er sich demnächst wieder fängt und dann auch dieser Rolle gerecht wird.
Jetzt zum Auflockern nochmal einen kleinen Rausschmeißer für euch alle. Ich will jetzt Fazits hören. Es ist das erste Wochenende absolviert. Die Formel-E-Saison 2021 läuft und der Stein ist ins Rollen gekommen. Timo, dein Fazit zum Wochenende. Und ich würde gern 3 Fahrer hören von dir, die dich am Wochenende am meisten beeindruckt haben.
Mein Fazit des Wochenendes, das Feld ist wirklich stärker denn je, wie es viele vorausgesagt haben. Also wir freuen uns auf eine ganz tolle Saison mit ganz vielen Teams, die um Siege kämpfen können. Plötzlich sind auch Dragon und Neo wieder mit vorne dabei, zumindest näher, als sie es in den letzten 1-2 Jahren waren. Von den Fahrern her ganz klar Nyck de Vries. Ich glaube, an dem führt kein Weg vorbei nach diesem Wochenende. Mit Blick auf andere Fahrer finde ich es echt schwierig. Ich glaube, Stoffel van Dorn wird noch einiges zeigen in der Saison. Edo Mortara hat mit dem Silberfall auch eben das gleiche Auto, ist stark unterwegs. Wir dürfen aber auch die DS nicht unterschätzen, denn die bekommen ja auch ihr neues Auto demnächst. Genau wie die Nissan und genau wie die Dragon. Also ganz schwierig. Ich glaube, dass Mercedes auf jeden Fall zu den Favoriten zählen wird, auch demnächst wieder, denn Rom ist auch eine Strecke mit viel, ja, viel Steigung und mit einem relativ ähnlichen Charakter, wenngleich auch diese schnellen Kurven fehlen. Also ist schwer zu sagen. Die einzigen, die wirklich jetzt überzeugt haben, waren Mercedes in ganzer Breite und auch das Jaguar-Team mit zwei Top-Fahrern jetzt.
Okay, dann die nächste Frage an Svenny. Welches Team hat die meisten Hausaufgaben vor Rom?
Ich würde fast sagen BMW. Also die müssen halt vor allem intern jetzt, wie sie mit der ganzen, wie wir es gerade schon gesagt haben, Günther-Lieder-Situation umgehen, einiges klären. Und vor allem, da geht es auch, also da ist auch von der Pace noch einiges an Luft nach oben. Also da sind so Teams wie Virgin und Audi und aber auch die Spitzenteams, die Timo gerade schon angesprochen hat, doch noch einen Schritt weiter als die. Und da, glaube ich, ist einiges zu tun. Aber auch bei Tichita im Zwischenmenschlichen wird einiges noch gearbeitet werden müssen.
Okay, also zwei Teams, die richtig Druck haben vor Rom. Und dann zum Abschluss noch mal eine Frage mit einem Wort, das wir heute überraschenderweise nicht einmal erwähnt haben. An Tobi, Thema Nachtrennen. Wie war's? Und vor allem, sollte die Formel E das häufiger machen?
Ja, wie war's? Ich fand es richtig gut gemacht. Da hat man sich definitiv einiges einfallen lassen, auch mit der Lightshow, auch in der Startaufstellung, dass die Lampen von hinten nach vorne ausgeschaltet wurden und dann wieder von vorne nach hinten ein. Das war durchaus beeindruckend. Da hat man sich ein bisschen was einfallen lassen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es auch nicht überstrapaziert werden sollte, ja. Tatsächlich jetzt einmal dieses Diria-Wochenende Nachtrennen zu haben, ist was Besonderes, sollte auch was Besonderes bleiben. Aber regelmäßig Rennen bei Nacht austragen, denke ich, sollte die Formel eben nicht.
Wobei die Autos schon echt schön aussahen. Also wir haben ja schon vermutet in der Vorschau, dass der Christbaumkugel-rote Dragon mit der Chromlackierung großartig aussehen würde. Und es ist tatsächlich so gekommen. Auf Platz 2 für mich bei den schönsten Autos ist ja Virgin gelandet. Die haben mich so ein bisschen überrascht. Die haben ja auch eine Chromlackierung in Blau. Die sahen auch ziemlich geil aus. Timo, was war dein liebstes Auto, abgesehen von den beiden?
Es kann nur Christbaumkugel-rot sein. Also da führt natürlich kein Weg dran vorbei. Aber ich weiß nicht, ich finde, grundsätzlich gibt es sehr, sehr schöne Lackierungen dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, wer. Vielleicht gefällt mir doch der Tachita, gefällt mir, glaube ich, am besten.
Der ist auch echt geil, da hast du recht, ja.
Der ist schöner denn je und diese Übergänge mit diesen kleinen Tachita-Logos sind das ja, wenn man ganz genau hinguckt. Also das ist, finde ich, wirklich ein bildschönes Auto.
Da stimme ich dir zu. Svenny, hast du noch ein Lieblingsauto, abgesehen von den dreien? Oder sind das auch für dich die Top 3?
Ja, also für mich immer der Virgin. Ich liebe die Farbe einfach viel zu sehr. Aber wobei ich sagen muss, der Jaguar, das ist Türkis, sah bei diesem Licht auch ziemlich gut aus.
Es ist fast ein bisschen schade, dass wir bei Rom, bei Tag fahren. Aber ich habe genauso wie Tobi die Angst, dass wir das so ein bisschen sonst überreizen würden, wenn wir nur Nachtrennen fahren. Gucken wir mal, wie die Autos bei Tageslicht aussehen in Rom. Jetzt erstmal Nachtrennenpause jedenfalls für die nächsten Monate der Formel-E-Saison. Dann haben wir es geschafft. Die Episode mit dem Rückblick auf die Diria ist beendet, aber nur fast. Denn wir haben selbstverständlich ein Tippspiel am Laufen gehabt. Wir haben es groß angekündigt in der vergangenen Episode. Alle, die Lust haben, können auf kicktipp.de/formel-e bei unserem Leser-Fan-Quiz-Tippspiel-Zeugs mitmachen. Organisiert von unserem Leser Ricardo. Schönen Gruß, vielen Dank für die Organisation auch in diesem Jahr. Und ich muss sagen, auch wenn die Ergebnisse vom zweiten Rennen zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt noch nicht da sind, ich habe richtig abgesahnt. Ich fühle bei uns aus der Redaktion. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Aber Tobi, unser Tippkönig, der es ja eigentlich sonst immer ist, der weiß, wer im Gesamtstand noch vor mir liegt.
Ja, und zwar ist das nach dem aktuellen Stand im Tippspiel der Willi WH, der 39 Punkte gesammelt hat. Zweiter ist Manrad und dritter ist der Chris mit 1 statt I.
Ach so, ich dachte Chris mit einem Punkt, aber
nein.
Und ich bin auf Platz 6 und Tobi ist der Vollständigkeit halber, müssen wir die Redaktion natürlich auch nochmal haben, auf Platz 21. Ah,
genau, Timo ist auf 31 und die Svenny ist auf Platz 46.
Ah ja, na gut. Aber es sind ja auch noch nicht alle Ergebnisse da. Also braucht vielleicht auch noch ein bisschen. Guckt auf jeden Fall mal rein und meldet euch für das nächste Rennen noch an. Da haben in der vergangenen Saison über 75 unserer User mitgemacht und mitgetippt. Das macht immer richtig Spaß. Man muss nur rechtzeitig zum Qualifying die Tipps eingeben, habe ich gelernt. Das war so ein bisschen chaotisch bei uns. Jetzt nach diesem ganzen Unfallgedöns mit Edo Mortara, gerade am Samstag war das ein bisschen knapp. Da habe ich Punkte verloren, habe ich 0 Punkte gemacht. Naja. Dann haben wir es also geschafft. Das war der große Rückblick, die Rennanalyse, die Reha. Es war eine pickepackevolle Sendung, aber es war auch ein pickepackevolles Wochenende. Es ist dann doch immer ein bisschen viel. Es waren halt auch zwei Rennen, die beide analysiert werden wollen. Aber ich hoffe, alle, die zugehört haben, sind jetzt irgendwie auf dem gleichen Stand und wissen ein bisschen mehr nach dieser Episode. Wie hat's dir gefallen, Svenny?
Wie immer super mit euch.
Oh, und Timo, auch zufrieden?
Wie immer super mit euch.
Und das doppelte Tobi ist auch zufrieden, denke ich, oder?
Auf jeden Fall.
Na, so immer super viel mit euch. Lieber am Ende der Episode. Ach, wie schön. Dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Es ist ja bald schon wieder Wochenende. Dann mit allen Nachrichten zur Formel E. Es ist ja in Diria dann doch noch eine ganze Menge passiert. Kleiner Cliffhanger. Es gibt ein neues Team zu vermelden für Saison 8. Wer wissen möchte, wer das ist, kann mal auf eformel.de vorbeigucken oder auf allen unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter und so weiter. Facebook findet ihr uns. Und wenn nicht, einfach abwarten, bis wir wieder im Podcatcher landen am nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.